Schon wieder der Montagmorgen scheint sich zu etablieren. Ich sage guten Morgen, Basti von, ja, vom Gartenhäuschen nach Berlin, von Berlin nach New York oder so, in den Comedy-Keller. Deine Stimme klang gerade, so hättest du massiv mit Zeitverschiebung zu kämpfen.
Meinst du, weil meine Gedanken im Vergleich dazu, wie schnell sie aus meinem Mund kommen, sehr lange brauchen?
Weil du ich gesagt weiß hast, nicht. Hallo. Also du bist einfach der Shootingstar der Comedy-Szene und es kann natürlich sein, dass du den zweiten Schritt vor dem ersten machst jetzt momentan.
Nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein, um ehrlich zu sein, als dass ich der Shootingstar der Comedy-Szene wäre.
Also zurück ins Gartenhäuschen heute.
Nee, das ist nicht das Gartenhäuschen. Ich muss aber auch sagen, du hast normalerweise immer so einen komischen Effekt auf deinem Video, dass man deine Umgebung nicht sehen kann. Heute kann ich mal sehen, wo du sitzt. Ich sehe ein Schachbrett im Hintergrund. Ja. Sehr interessant. Genau. Ja, ist aber keine Position aufgebaut.
Nee, es ist die Startposition. Es ist, ich spiele ja, wie du ja weißt, online, aber manchmal möchte ich eben auch haptisch diese Figuren anfassen. Und wenn ich mein Training daheim mache, dann nehme ich diese, ja, die festen Figuren, die Offline-Figuren sozusagen. Hm. Und die stehen da. Aber ich möchte mit dir nicht, der mich im Schach vernichtet, über dieses Thema sprechen. Wir haben heute zwei Gäste. Wir müssen, das ist halt ein Turbo-Podcast, die extrem viel gemeinsam haben, habe ich heute Morgen festgestellt. Oscar da Silva und Karim Jallo. Fallen dir auf Anhieb Dinge ein, die beide gemeinsam haben?
Könnten ungefähr gleich groß sein. Karim Jallo ist ein bisschen kleiner als...
Also Moment, sie können ungefähr gleich groß sein, der eine ist kleiner, hast du gerade gesagt. Das ist dir schon bewusst, dass das etwas
verwirrend ist. Der eine ist kleiner gelistet. Also Karim Jallo ist immer noch kleiner gelistet. Ich bin aber der Meinung, dass die 1,98 oder wie viel sind bei ihm, nicht mehr stimmen. Vielleicht können wir ihn das fragen.
Ja.
Ich glaube, dass der ein ganzes Stück gewachsen ist, seitdem das letzte Mal aufgeschrieben wurde.
Das sind wir mit 2,06 bei mir.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist Jallo letztendlich schon kleiner. Kommen beide aus München.
Sehr gut. Gemeinsamkeit Nummer 1. Beide in München geboren.
Genau. Mhm. Sie spielen beide in der BBL.
Sie haben auch beide in Ludwigsburg gespielt.
Das ist korrekt.
Parallel Nummer 2.
Die Ludwigsburger würden anzweifeln, inwiefern Oscar da Silva wirklich in Ludwigsburg gespielt hat.
Er war ja letztes Jahr, zumindest ab März dort. Und die Parallele Nummer 3 ist natürlich, dass ihr aktuelles Ziel ist die NBA. Also beide wollen in die NBA, wenn man das so sagen darf, als Gemeinsamkeit. Aber gewisse Parallelen sind auf jeden Fall da. Und diesen Werdegang wollen wir natürlich bei beiden mal so ein bisschen vergleichen und auf den aktuellen Stand überprüfen. So eine Art vom Gartenhäuschen in die BBL und in die Euroleague und Eurocup und dann in die große weite Welt der NBA. Mal sehen, wie weit sie da gekommen sind und kommen werden. Das zweite ist, dass wir heute natürlich viel über die Euroleague sprechen werden. Mhm. Wir haben sozusagen auch eine neue, wie nennt man das? Kategorie. Ein neues. Ich habe sogar ein kleines Opening dafür gebastelt. Und das, was mir heute Morgen noch dazu eingefallen ist, du merkst, ich bin Frühaufsteher, I feel devotion ist ja der Spruch der Euroleague. Ne? Also das ist ja so ein bisschen der Claim. Und das heißt ja, ich fühle die Hingabe so ungefähr. Und da würde mich tatsächlich interessieren, Basti, bei dir, wo fühlst du Hingabe? Fühlst du überhaupt sowas oder bist du so viel von Zynismus durchseucht, dass du das gar nicht mehr spürst und fühlst?
Also hast du die letzten paar Wochen mal gehört, wie der Podcast so editiert ist? Da kannst du schnell hören, dass Hingabe bei mir nicht wirklich ein Thema ist.
Also du spürst keine Hingabe in keinerlei Hinsicht. Wann hast du denn zuletzt geweint, Basti? Oder über was kannst
Moment
du weinen?
Mal. Emotionalität und Hingabe sind ja zwei verschiedene Dinge. Ne? Hingabe ist ja so ein Commitment zu einer Sache, sich seiner Sache sicher sein. Da bin ich wirklich ganz weit von entfernt. Also ich bin mir über gar nichts sicher. Ich stehe oft schon aus dem Bett auf und bin so, nee. Das ist
falsche Entscheidung gewesen.
Bin mir nicht sicher, ob das richtig war gerade.
Ja, die Emotionalität ist, das stimmt. Ich dachte immer, bei Hingabe macht man ja auch. Ich dachte, die beiden Begriffe sind mehr miteinander verbunden. Jetzt hast du mich natürlich da so ein bisschen rausgebracht.
Vielleicht kannst du mir ja ein Beispiel geben. Bei was fühlst du dich denn richtig hingegeben?
Basketball.
Okay.
Also eigentlich, ja, das ist jetzt natürlich eine totale Schleimer-Antwort, ne? Dabei, Basketball gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ich sehe immer noch sehr gerne Basketballspiele. Ich habe jetzt gestern Chemnitz gegen Ulm mit Hingabe auch geschaut. Ich fand das ein total gutes Spiel irgendwie. Und wenn ich danach, habe ich den Tatort gesehen, ne? Also, und weil ich bin echt ein Heike Makatsch-Fan, muss ich sagen. Also ich finde die einfach super. Und ich habe mich auch mal getroffen und so, die ist auch wahnsinnig nett. Also, und habe ich gesagt, guckst du dir mal an? Und das finde ich total, oh, da denke ich mal, warum gucken immer so viele Menschen den Tatort und so wenig Basketball? Also
aber der Tatort ist auch nicht wirklich gemacht, um mit Hingabe angeschaut zu werden. Ich glaube, wenn du da mit zu viel Hingabe analysierst, was da alles passiert, dann bist du schnell, macht das wirklich Sinn?
Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, aber ja, mit dieser Fiktion im Fernsehen habe ich eh momentan meine Schwierigkeiten. Also irgendwie alles, was fiktiv erzählt wird, sowas wie Squid Games oder sowas, würde ich mir niemals angucken, weil ich denke, oh, da bringen sich dann wieder irgendwelche Menschen um und Blut und blah. Also ich finde das alles grauenvoll.
Ja, hast du mit dem Tatort natürlich die exakt richtige Wahl getroffen gestern in deinem Abend.
Ja, aber der Mord geschah in den ersten 60 Sekunden und da war ich noch in der Küche.
Ah, perfekt.
Und ich gehe dann da vor den Fernseher und meine Frau sagt, ja, da ist schon einer tot. Und ich dachte, okay, gut, da brauche ich aber das Blut nicht sehen.
Also du bist noch nicht mal interessiert an dem einzig interessanten Teil des Tatorts, dem Mord, sondern du interessierst dich wirklich nur dafür, was für soziokulturelle Probleme Ermittler Hansen
mal
wieder hat.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich mag schon auch mitzuraten, wer der Täter ist, was ja gestern auch nicht möglich war, weil der Zuschauer über das Wissen verfügte, wer eben die Täter sind.
Also ja, das ist wirklich unmöglich langweilig dann.
Also dann war es wirklich nur, und dann muss Heike Makatsch, gibt noch ihr vierjähriges Kind für immer in die Hände ihres Ex-Freundes. Also eine komplett absurde Geschichte. Aber gut, wir gehen zu Oscar da Silva. Der ist tatsächlich mit Hingabe momentan dabei und fühlt die Devotion wahrscheinlich von morgens bis abends. Der wird jetzt momentan total viel interviewt, Basti. Und weißt du, was wir uns machen? Wir machen uns die Sache, wir machen Oscar da Silva die Sache einfacher. Seinen ganzen Werdegang, der ihn momentan in jedem Interview erzählen muss. Papa Brasilianer, Mama aus dem Allgäu, in München aufgewachsen und so weiter. Das erzählen wir alles jetzt schon vorher. Dann freut er sich, dass er das nicht zum 100. Mal erzählen muss.
Ich dachte, wir drehen es heute mal ein bisschen um. Heute stellt er uns die Fragen. Oscar da Silva, was interessiert dich denn an Michael Körner?
Ja, Basti, du darfst nicht vergessen, Oscar da Silva ist wahnsinnig intelligent. Der hat Dinge studiert, die können wir nicht mal buchstabieren. Also ich wäre da vorsichtig, dass wir uns da nicht auf zu glattes Eis bewegen. Denn,
ich fände das interessant. Also ich fände das tatsächlich interessant. Ich,
ja, aber er kennt uns doch gar nicht.
Genau. Deswegen umso interessanter. Da lernt man jemanden mal richtig kennen, wenn man ihn so gar nicht kennt vorher. Ja, er war an der Stanford University, um das noch abzuhaken. Das bedeutet natürlich automatisch, dass er sehr schlau ist.
Biochemie studiert, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein irgendwas mit Medien studiert oder sowas oder Kommunikationswissenschaften, sowas atomar Sinnloses, sondern der Typ hat wirklich auch Interesse an, der weiß ziemlich genau, was da bei BioNTech drin ist und sowas, also schon spannend.
Ja klar, also das ist eine der Unis schlechthin in Amerika.
Wir holen ihn einfach mal ins Boot. Guter alter Tradition unterbreche ich dich dabei. So, wir machen das Ganze hier mit FaceTime. Er hat extra gefragt, ob wir FaceTime machen können. Ey, wie progressiv ist das denn? Weil er wahrscheinlich am Laptop sitzt oder so. Da. Guten Morgen. Ist er schon am Start? Guten Morgen, Oscar.
Wie geht's dir?
Ja, also in der Hinsicht sehr gut, denn wir sind frisch in die Woche gestartet. Wir geben die Frage gerne zurück, Oscar, nach dem Spiel gestern, bevor wir dann auf das große ganze Oscar da Silva Bild kommen. Wie ist denn die aktuelle Verfassung, nachdem man zu Hause gegen Göttingen das schlechteste Spiel von Alba Berlin, wie ich gehört habe, in den letzten 4 Jahren absolviert hat?
Ja, mäßig. War bitter gestern, weil...
War Käse.
Ja, wir haben halt einfach uns schlecht präsentiert und hatten im letzten Viertel dann noch trotzdem noch die Chance zu gewinnen und brechen halt dann am Ende ein bisschen ein. Und ja, man muss halt in dieser Euroleague-Taktung muss man halt eben Wege finden, diese Spiele auch zu gewinnen, wo man aus Belgrad zurückkommt, wo man vor 10.000 brüllenden Fans gespielt hat und top motiviert ist. Und dann daheim eben gegen Göttingen spielt. So, ich glaube, da fehlt uns vielleicht noch ein bisschen einfach so Abgeklärtheit.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das Spiel in Belgrad habe ich selber kommentiert und dachte mir, okay, das ist jetzt so ein bisschen wieder das alte Alba Berlin. Kommen wir erstmal ganz kurz auf deinen Werdegang hier innerhalb, ja nach deiner Zeit eigentlich auf dem College zu sprechen. Der Vorteil ist, Oskar, wir haben gerade ganz kurz schon deine kleine Vita erzählt, damit du nicht zum 100. Mal allen erklären musst, wo du herkommst, wer Papa und Mama sind und sowas. Denn es ist ja momentan viel los um deine Person. So ruhig wie es war, als du im März nach Ludwigsburg gekommen ist, jetzt mit dem kurzfristigen Wechsel zu Alba Berlin, jetzt Euroleague und mit dieser unglaublichen Schnelligkeit, wie du dich scheinbar bei Alba integriert hast, ist deutlich mehr Tamtam um deine Person entstanden. Wie geht's dir dabei eigentlich?
Ich konzentriere mich darauf, Bälle in den Korb zu schmeißen, so ich mache mir da nicht so einen Kopf, was das angeht.
Na, ich meine, das ist ja auch viel mehr Tamtam entstanden, dadurch, dass du Bälle in den Korb schmeißt. Also gar nicht mal jetzt, dass es einen Wechsel gab, sondern plötzlich sieht man da einen Oscar da Silva, der sich innerhalb von kürzester Zeit bei einem Euroleague-Team sportlich scheinbar perfekt integrieren kann, eine klare Verstärkung ist und also viel mehr Thema geworden ist und viel mehr Thema ist als noch vor einem halben Jahr. Das nimmst du aber auch wahr, dass es um Sportliche geht.
Ja, schon. Das ist ja auch sehr schön. Und ich bin auch selber super happy damit, wie schnell ich mich hier reingefunden habe. Ich hätte, glaube ich, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich da, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit angesetzt für diese Integrierung. Aber, weiß ich, also die Jungs hier machen es einem mega leicht. Der Trainerstab macht es einem sehr leicht und das System, das wir spielen, macht es einem sehr leicht. Und ich spiele einfach mit richtig viel Freude gerade Basketball.
Ja, das ist sehr interessant, dass du das sagst, Oskar, dass das System bei Alba es einem leicht macht, weil wir haben in der Vergangenheit auch schon immer wieder Spieler gesehen, die es eben überhaupt nicht leicht gefallen ist, in dieses doch sehr fortgeschrittene Offensivsystem reinzupassen. Was würdest du sagen, hat es dir denn so leicht gemacht, da von Beginn an reinzufinden?
Also ich glaube, wenn man ein halbwegs gutes Gefühl für den Sport selber hat, fällt es einem, glaube ich, schon leicht, weil man hat so lose Grundstrukturen, sage ich mal, in der Offense vor allem und auch in der Defense und dann hängt aber einfach viel davon ab, wie man Situationen liest, wie man auf den Gegner reagiert, wie man auf seine Mitspieler reagiert und es ist viel praktisch der eigenen Interpretation des Sports überlassen und das ist auch ein System, in dem ich so bisher noch nirgendwo gespielt habe und ich finde es sehr erfrischend, auf die Weise Basketball zu spielen.
Kann es auch was damit zu tun haben, Oskar, und damit kommen wir zu einer Sache, über die du vielleicht gar nicht so gerne sprechen möchtest, aber wenn man sich anschaut, was Scouts über dich schreiben, was bei NBA Draft dort hast du nicht gesehen, irgendwo steht, wenn man deine Interviews liest, die du in den vergangenen Wochen gegeben hast, es geht echt verdammt oft um deine Intelligenz. Also, he's a smart player, he's a smart guy, he is basketball IQ, he's from Stanford University. Du hast Biochemie studiert. Also wird's dir da nicht selbst manchmal Angst und Bange, dass alle dich darauf ansprechen, wie intelligent du bist?
Ja, keine Ahnung. Also ich finde, die lassen mich immer alle wie so ein Einstein klingen, aber ich finde, ich bin ein normaler Typ so.
Naja, aber nicht jeder hat in Stanford Biochemie studiert, also das unterscheidet uns schon mal von wahrscheinlich 99,9% der Erdbevölkerung und dann, aber scheint es irgendwie so, dass so einer, ja, es klingt immer so ein bisschen so, warum macht der Basketball, warum rettet er nicht die Welt und erfindet BioNTech 2.0 oder keine Ahnung, also wie wohl, oder sagen wir mal so, weil das Thema der heutigen Podcast-Ausgabe ist auch so ein bisschen Devotion, die Hingabe. Wie wohl und wie sehr ist denn deine Hingabe zum Basketball eigentlich?
Sehr, sehr groß. Und du hast es ja gerade schon angesprochen. Also viele Leute sagen eben, dass das mein großer Vorteil auch auf dem Feld ist. Und ich spiele Basketball, seit ich, weiß nicht, 8 Jahre alt bin oder so und habe eine sehr große Leidenschaft dafür entwickelt. Und ich denke halt, meine Spielintelligenz kommt mir auf dem Feld einfach zugute. Mhm.
Du bist ja so ein bisschen auch mit München verbandelt, Parallelität zu unserem zweiten Gast heute, zu Karim Jallo. Ihr kommt beide gebürtig aus München, ihr habt beide einen basketballerischen Münchner Background. Du bist angedockt auch die International Basketball Academy Munich, IBAM, die dich so ein bisschen betreut, so nenne ich es mal einfach. Gab es da keine Möglichkeit oder eine Anfrage beim FC Bayern, dich unterzubringen?
Ja, das ist lustig, das fragst du. Also die Bayern waren früher eigentlich immer so ein bisschen der Erzgegner. Das war immer Bayern gegen IBAM, war immer so das Highlight bei uns in der JBL und NBBL. Und da hat es sicherlich Interesse gegeben, damals im Jugendbereich. Mein Ziel war aber schon relativ früh, dass ich ans College gehen will. Und ich glaube, da sind generell die Profivereine hier in Deutschland nicht so 100% Befürworter. Und deswegen bin ich bei Schwabing geblieben. Ich habe da alles gehabt, was ich brauche. Ich habe super individuelle Betreuung gehabt. Und hat sich, glaube ich, auch bezahlt gemacht jetzt im Haus.
Aber ich denke eher an die aktuelle Situation. Also seitdem du wieder in Deutschland bist, dass da mal nicht angeklingelt wurde oder wurde angeklingelt.
Ja, da musst du dann zusätzlich zu Karim musst du dann vielleicht noch das Bayern Front Office.
Okay, dann werden wir uns die Frage mal auf die Warteliste stellen, denn tatsächlich bist du ja sportlich bei Alba komplett eingeschlagen. Vielleicht nochmal, um dieses aktuelle Szenario bei Alba zu beleuchten. Der Sieg in Belgrad und dann die Niederlage zu Hause gegen Göttingen. Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, erkauft man sich so ein bisschen diese Siege in der Euroleague damit, dass man dann auch mal so ein Spiel gegen nichts gegen Göttingen, mit Verlaub, aber verliert in der BBL?
Naja, so soll es natürlich eigentlich nicht sein, aber es ist halt einfach nicht leicht, eben diesen Rhythmus zu fahren. Und wie gesagt, du spielst in Belgrad Freitagabend, sitzt dann Samstag den halben Tag im Flieger, hast kein Mittagessen und gar nichts und musst dann am Sonntag um 3 Uhr schon gegen Göttingen spielen. Und ich glaube, da fehlt uns als Mannschaft vielleicht dadurch, dass wir einfach so jung sind und jetzt unsere älteren Spieler auch verletzt sind und so, fehlt uns da vielleicht einfach ein bisschen so eine Abgeklärtheit und so eine Kaltschnäuzigkeit, dass man da jedes Spiel einfach mit 100% Motivation und halt Power und Readiness eingeht.
Und dann kommt jetzt noch Doppelspieltag in dieser Woche. Du bist sozusagen auf heißen Kohlen auf dem Weg schon wieder zum Flughafen, um morgen am Dienstagabend dann bei Olympiakos Piräus zu spielen. Am Donnerstag kommen die Münchner nach Berlin zum deutschen Euroleague Derby. Hast du schon so ein bisschen dieses Gefühl, diesen Rhythmus aufgeschnappt, wie das in dieser Saison ablaufen könnte mit 70, 80 Pflichtspielen und Flughafen hin und her? Also ist das schon so ein bisschen, wo du denkst, ja, wir haben zwar erst Ende Oktober, aber das könnte schon eine taffe Zeit werden bis Juni.
Also bisher macht's mir sehr viel Spaß und ich halt auch, also körperlich fühle ich mich noch gut so. Wir hatten jetzt letzte Woche mal die erste Woche, wo wir Freitag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag gespielt haben. Und das da in so einer Woche sind wir jetzt gerade wieder. Und ja, also ich weiß nicht, müssen wir vielleicht in 3 Monaten nochmal drüber sprechen, wie ich mich fühle. Aber jetzt aktuell fühle ich mich sehr gut und habe Bock zu spielen und alles. Also ich denke auch nicht, dass das verloren gehen wird im Laufe der Saison. Vielleicht tut dann hier mal das Knie ein bisschen mehr weh oder da mal der linke Zeh, aber im Großen und Ganzen freue ich mich schon sehr jetzt auf die kommenden Monate.
Ja, ist speziell dahingehend auch beachtenswert, weil du ja sowieso schon, wenn ich es richtig verstehe, eine etwas verlängerte Saison hast. Du hast ja noch in der Summer League gespielt dieses Jahr. Das heißt ja auch früher einsteigen für einen Spieler, oder? Das heißt ja nochmal einen Monat dranhängen quasi.
Na, wenn man es genau nimmt, habe ich letztes Jahr im Oktober die College-Saison angefangen. Dann nach der College-Saison direkt in Ludwigsburg weitergespielt. Dann nach Ludwigsburg direkt mit dem Pre-Draft angefangen, wo du auch keine Pause hast. Und dann die Summer League gespielt und dann wieder nach Ludwigsburg und dann hierher. Also eigentlich bin ich jetzt seit einem Jahr ohne richtige Pause unterwegs. Und man spürt es ab und zu schon mal ein bisschen. Also es ist schon anstrengend, gar keine Frage. Aber da, weiß nicht, da ist die Lust auf Basketball trumpft da, glaube ich.
Wenn jetzt auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, so eine freie Woche kommen würde, würdest du dann weiter, also würdest du am Basketball gucken, also würdest du dann die NBA-App aufmachen oder irgendwie Euroleague schauen, oder ist es dann auch mal nach all der Zeit, nach einem ganzen Jahr durchspielen, so, oh, heute mal der Tatort für mich?
Ja, also einen Tag oder so würde ich auf jeden Fall mal auf Tatort schauen. Aber sonst geht es natürlich viel um Basketball und auch wenn man nicht spielt, also schaue ich auch gerne Basketball und so. Ich finde trotzdem, wenn man daheim auf der Couch sitzt und mal ein Spiel schaut, dann ist es trotzdem irgendwie schon wie abschalten, auch ein bisschen.
Du bist ja auch, wie ich vorher gelesen und gehört habe, ein passionierter Angler zum Thema Devotion. Das heißt also, Basti hat das Thema gerade schon angesprochen, die NBA, da kommen wir gleich noch ganz schnell drauf. Was ist denn das größere Ziel? Mal einen Fisch zu fangen, der im dreistelligen Zentimeterbereich ist, oder in die NBA zu gehen?
Also ich ist hoffentlich eine ja, also auf jeden Fall, natürlich ist mein Ziel, in der NBA zu spielen, auch wenn es diesen Sommer nicht geklappt hat, war schon ein bisschen eine Enttäuschung auf jeden Fall, aber ich finde, gerade als Sportler muss man, und auch als junger Sportler muss man sich hohe Ziele stecken und darf da auch mal nicht von einem Traum ablassen, nur weil es mal nicht auf Anhieb geklappt hat. Und ich denke, ich bin jetzt auf einem guten Weg. Ich bin hier in einem sehr guten Programm und in guten Händen, was meine persönliche Weiterentwicklung angeht und meinen Werdegang auch im Rahmen einer Mannschaft. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren irgendwann nochmal über den Teich geht.
Kann man ja auch sehr gut kombinieren miteinander, weil es gibt ja sehr viele passionierte Angler in der NBA. Paul George zum Beispiel ist ja berühmt dafür, dass er seine ganze Mannschaft immer auf irgendwelche Angeltrips mitnimmt. Wenn du, das ist jetzt wahrscheinlich unglaublich schwer für dich zu sagen, aber wenn du dir eine Franchise aussuchen könntest heute, wo du dann ab nächster Saison in der NBA spielst, hast du eine Lieblingsfranchise?
Nicht wirklich, um ehrlich zu sein, muss ich gestehen. Also es gibt schon ein paar Franchises, wo man sich denkt, ach ja, da wäre es cool zu spielen auf jeden Fall, aber ich bin da vollkommen offen. Also wie gesagt, mein Ziel ist es, irgendwann mal da drüben zu spielen und da nimmt man natürlich jedes Angebot mit.
Du hast gerade gesagt, in diesem Sommer hat es nicht geklappt. Gibt es da Menschen in deinem Umfeld, die dann sagen, irgendwelche Trainer von drüben oder Trainer von hier, die dir dann sagen, warum es nicht geklappt hat? Also weißt du, warum es nicht geklappt hat?
Ja, sowohl als auch. Und wir haben auch, oder ich habe auch von den Teams in der NBA und von Scouts und so Feedback gekriegt. Also ich weiß schon, woran ich arbeiten muss. Und ich würde sagen, das ist momentan wahrscheinlich hauptsächlich ein bisschen, auf jeden Fall Erfahrung auch auf dem Profi-Level, da ein bisschen tougher und härter zu werden, weil das Spiel ja schon auf jeden Fall ein anderes Kaliber ist als am College. Und dann mein Wurf von außen, glaube ich. Also wenn der fällt, wird mir das ungemein helfen. Mhm.
Ja, so ein bisschen Parallelen sieht man ja zu vielleicht Daniel Theiss oder Maxi Kleber, die ja auch erst einmal hier so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und dann in einem etwas späteren Alter rübergegangen sind. Also das ist ja jetzt auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt, dass man mit 23 oder 24 auf jeden Fall den Sprung geschafft haben müsste. Ich glaube, Daniel Theiss war ja 25 oder 26 insofern. Den nehmen wir mal ganz gerne als Beispiel dafür, dass er mit seiner europäischen Erfahrung hier dann ja auch einen guten Vertrag und eine gute Rolle in seinen Teams spielt.
Ja, genau. Und du hast ja jetzt auch du hast ja von der letzten Saison einen Teamkollegen, der es tatsächlich geschafft hat in die NBA, Zaire Williams. Bist du mit dem im Kontakt? Der ist bei den Memphis Grizzlies jetzt. Also hast du mit dem mal darüber gesprochen, wie so die ersten paar Wochen NBA sind?
Habe ich noch nicht, ne. Ich war mit dem im Sommer im Kontakt, ja, und auch bis hin zu Draft Night. Dann haben wir in Las Vegas haben wir uns mal gesehen. Aber jetzt, seit ich hier bin, nicht mehr so viel. Aber den könnte ich mal anrufen und fragen, wie es bei ihm läuft.
Oskar, wir wollen dich nicht länger von den wenigen Minuten und Stunden Ruhe abhalten, die dein Körper und die deine Psyche an diesem heutigen Montag hat, bevor es dann wieder Richtung Piräus geht in dem Fall. Aber verrat uns doch, und das ist dann auch das letzte Mal, dass wir über deine Intelligenz sprechen. Aber wir wissen von sehr vielen Spielern, die machen in Busfahrten oder unterwegs, ja, die gucken Netflix und sowas. Ich sag jetzt mal so normale Dinge. Liest du irgendwelche BioNTech-Wissenschaftsberichte dann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Gib uns mal ein bisschen feuilletonistisches Futter, damit wir auch mal was anderes machen, als immer nur Fernsehen zu gucken oder Xbox zu daddeln.
Da kann ich euch das Kartenspiel Schafkopf sehr empfehlen.
Oh, okay.
Das ist ein gutes bayerisches Kartenspiel. Ja. Sonst schaue ich auch mal Netflix oder habe ein Buch dabei und lese was. Und habe mir jetzt auch eine wissenschaftliche Zeitschrift hierher abonniert, zu mir nach Hause. Mhm. Die werde ich vielleicht dann mal mitnehmen. Aber sonst, wie gesagt, ich bin ein normaler Typ, so ich mache jetzt nicht auf Spaß irgendwelche Matheaufgaben auf dem Weg.
Aber jetzt, du kannst mir nicht im Ernst erzählen, dass du im Team von Alba Berlin drei Leute findest, die mit dir Schafkopf spielen. Wer spielt denn Schafkopf in Berlin?
Naja, momentan leider nur noch auf dem Handy, aber ich habe schon eine kleine Gruppe gefunden, wo ich es beibringe.
Schafkopf online. Gibt es auch so eine Elo, ja, wo man sich nach oben spielen kann und dann unter den besten 5 der Welt ist irgendwann?
Ja, genau. Aber soweit bin ich
da. Das sind aber alles dann Spieler vom FC Bayern Fußball in dem Fall, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oskar, wir wünschen dir weiter eine so gute Zeit in Berlin, wie sie angefangen hat. Geh deinen Weg und ich hoffe, dass Alba dann auch wieder so einen Rhythmus findet, wo man sieht, was diesen Verein in den letzten Jahren ausgemacht hat, denn das war natürlich immer zum Anschauen sehr, sehr schön, sehr attraktiv und klar, der Umbruch in diesem Jahr ist ein bisschen heftiger als in den vergangenen Jahren und logischerweise braucht man da ein wenig Zeit.
Ah, das wird schon werden, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Oh. Also wir haben teilweise, glaube ich, schon gut gezeigt, wir müssen es eben nur
kriegen, dass ihr das Spiel jetzt ab. Ja, also ich habe es beim Belgrad-Spiel, da waren Situationen dabei, wo ich dachte, okay, das ist es. Da ist das Alba-Spiel wieder. Ja. Gestern, muss ich zugeben, habe ich das Spiel nicht geschaut gegen Göttingen. Ich habe nur Kommentare dazu gelesen und dachte mir, naja, da waren sie nicht ganz bei der Sache in dem Fall.
Ja.
Gut, dann viel Spaß morgen in Piräus. Auch das gibt es natürlich zu schauen. Und bei Magenta Sport, ich werde auch mir dieses Spiel vorknöpfen. Und Vorsicht vor dem Spieler der Woche in der vergangenen Woche bei in der Euroleague. Denn der spielt bei Olympiakos Piräus, nämlich Tyler Dorsey. Der hat 32 gemacht gegen ZSKA. Also der... Den müsst ihr euch vorknüpfen. 7 von 10 von der Dreierlinie, da müssen die Closeouts funktionieren. Oskar, lieben Dank, gute Zeit.
Danke.
Auf bald.
Ciao, ciao.
Alles klar, ciao.
So, das war... Der war tiefenentspannt, oder? Ich meine, oder wie sehe ich das falsch?
Ja, irgendwie? Wie sollte es mit uns beiden auch anders sein? Also wir haben ja schon gelernt, Intelligenz technisch können wir ihn ja eh nicht herausfordern.
Genau.
Also es ist komplette Entspanntheit wirklich die erste Tagesordnung.
Ja, also es ist natürlich auch wirklich so, wenn man weiß, dass man intelligent ist, ist man automatisch, glaube ich, auch etwas entspannter, oder? Oder ist man weniger entspannt, weil man denkt, oh, um mich herum sind alles nur Idioten, die, muss ich denen schon wieder erklären, wie das Leben funktioniert? Das kann also natürlich auch sein.
Es gab ein paar Leute, die sehr intelligent und gleichzeitig sehr berühmt dafür waren, dass sie überhaupt nicht entspannt waren. Also die waren das Gegenteil von entspannt.
Ja, es gibt ja dann diese so Borderline-Geschichten, dass du, ne, also Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander, sagt man ja immer ganz, ganz gerne. Aber das habe ich jetzt bei Oscar da Silva nicht gespürt.
Ich auch nicht. Also
das
ich habe
Borderline wahnsinnig.
Es ist wenig Klaus Kinski in Oscar da Silva tatsächlich, zumindest bisher.
Wobei ich auch nicht sicher bin, ob Klaus Kinski wirklich intelligent war.
Also, ja, ich glaube, das wusste er selber nicht. Also das weiß bis heute niemand.
Ne, ja, der kommt mir nämlich eher so ein bisschen, also ich glaube, der ist einfach nur wahnsinnig gewesen. Aber gut, so, wir haben noch einen Gesprächsgast, aber Basti, der schläft ein bisschen länger heute Morgen. Oh, also ja. Weiß ich nicht, ob er schläft, aber der hat uns 11 Uhr eingeloggt als Uhrzeit und die haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir ein klein bisschen überbrücken, aber das machen wir mit unserer neuen Rubrik. Wow, na, kommt noch ein Bums hinterher. Das ist doch nicht das Ende gewesen, ne?
Krass. Wo hast du nur den Bums herbekommen? Wo ist der her?
Ich habe natürlich mehrere Fassungen von I Feel Devotion mir angeguckt. Es gibt ja eine alte Fassung, eine neue Fassung. Es gibt eine 14-Minuten-Fassung bei YouTube von diesem Lied.
Ah, herrlich. Als Ballade beim Live-Konzert. Wunderschön.
Also wenn du das, das kann man nicht komplett hören, aber wenn du das, ich glaube, wenn man das komplett hört, dann ist man wirklich wahnsinnig am Ende. Und läuft durch die Wohnung mit, hey Schatz, I Feel Devotion.
Ich glaube, das hört sich Mike James vor jedem Spiel an, bevor er 18 Mal auf den Korb ballert, ohne einen Pass gespielt zu haben. Devotion!
I Feel Devotion. Das ist so schön. Ich glaube, wir hören es nochmal, oder? Bumm. Also ohne diesen Bums wäre das alles nichts. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist der neue Jingle für unsere kleine Übersicht, die Euroleague, die wir tatsächlich mögen, lieben, sehr gerne schauen. Und was passiert letzte Woche, Basti? Es kommen Geschichten bei Twitter, bei Eurohoops, bei hast du nicht gesehen? Die Euroleague steht vor dem Ende, vor dem Aus. Es gibt demnächst was ganz anderes.
Ja, es ist die NBA Europa, die wohl angeblich in irgendwelchen Hinterräumen geplant werden soll, ob ja oder nein oder wie auch immer. Es gibt wohl einen Brief von Adam Silver, dem Commissioner der NBA, in Richtung der europäischen Verbände, der eine enge Zusammenarbeit zwischen der FIBA und der NBA in die Richtung Franchise-System im Prinzip in Europa vorschlägt, was wenn das tatsächlich zu 100% alles so umgesetzt werden würde, in ein paar Jahren die Euroleague ausboten könnte. Man muss allerdings sagen, dass das alles noch in einem sehr hypothetischen Raum stattfindet, das Ganze. Ne? Also es gibt ja jetzt noch nichts Handfestes an dieser ganzen Angelegenheit.
Nee, es gibt nichts Handfestes. Es gibt allerdings natürlich eine sehr spannende Entwicklung in diesem Bereich, weil ich das Timing dieses Briefes von Adam Silver an die Euroleague und an die Basketballöffentlichkeit, das ist meines Erachtens die Geschichte dahinter. Denn die Euroleague, naja, da gibt es momentan natürlich auch viele Gespräche unter den 13 Hashtag, nicht Hashtag, wie heißt das nochmal? Slash.
Weiß nicht, was du meinst. Achso, Slash.
14.
Der also, von Guns N' Roses, meintest du. Der ist auch dabei bei den Verhandlungen.
Das wäre es mal. Also es gibt ja 13 A-Lizenz-Clubs, denen der ganze Bums da gehört. 14, wollte ich sagen, werden es demnächst sein, weil Alba Berlin kurz vor der Aufnahme steht. Ich auch noch inoffiziell, bla bla, egal, wurscht. Und die reden halt mittlerweile etwas länger schon miteinander, wie das weitergeht, denn nicht alles ist in dem Fall Guns N' Roses in der Euroleague, denn ja, die finanzielle Unterfütterung, die Zukunftspläne, in 2 Jahren läuft der Vertrag, der Vermarktungsvertrag mit IMG aus. Mhm. Wie geht's weiter? Jordi Bertomeu, der Chef, war bei den letzten Gesprächen gar nicht mehr mit dabei. Er steht sozusagen vor dem Aus. Unter anderem Marko Pesic als Nachfolger gehandelt, als Euroleague-Chef. Also da ist ja, einiges in Bewegung.
Würde jetzt natürlich alles schon sehr spekulativ. Ich glaube, man muss sich da so ein bisschen auf die Dinge konzentrieren, von denen wir tatsächlich wissen, dass sie stimmen. Also Punkt 1, der definitiv stimmt, ist, dass die NBA seit Jahren darüber nachdenkt, in Europa eine feste Bastion des Basketballs aufzubauen. Da war in der Vergangenheit eigentlich immer England das erste Ziel. Dementsprechend wird das, die Euroleague hat ja auch immer wieder versucht, London als so einen Standort für Basketball einzubringen. Aber die dortige Liga ist halt einfach zu schwach aktuell. Die NBA ist ebenfalls immer mit großem Blick auf London. Die hatten ja auch schon Spiele dort, die sie aus dem regulären NBA-Kalender dort absolviert haben. Ich glaube, in der letzten Nicht-Corona-Saison waren es die Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers, die da 1 oder 2 Spiele gemacht haben. Das ist natürlich der nächste große Markt. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die NBA sich den tatsächlich auch krallen möchte. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das dann konkret aussehen würde, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn die NBA wirklich groß einsteigt und die NBA Europe gründet, dass die dann dieses aktuelle verwinkelte Ligensystem mit wer spielt hier und wo und was und wir qualifizieren uns über den Pokal in Deutschland für unsere Liga? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die NBA macht.
Du darfst aber eine wichtige Sache nicht vergessen, Basti. Die NBA hat einen Verbündeten, beziehungsweise der Verbündete hier in Europa für die NBA ist die FIBA. Mhm. Das heißt ja, wir reden ja am Ende des Tages von diesem Konkurrenzkampf zwischen FIBA und Euroleague, der ja Basketball Europa seit diversen Jahren trennt und teilt. Und die Euroleague war bisher am längeren Hebel, weil die natürlich diesen Mannschaftswettbewerb durchorganisiert haben und der ist sehr erfolgreich. Die besten Teams Europas spielen in der Euroleague. Das ist eine super Liga, es macht Spaß zu schauen. Die Spieler werden nicht abgestellt für die FIBA-Wettbewerbe, sprich EM, WM-Qualis etc. Und die FIBA hat eher den, ich sag mal, kleineren Hebel gehabt, bis dann vor 1-2 Jahren auf den Fluren dieser Basketballwelt die Idee auftauchte, wir gehen mit der NBA ins Bett. Mhm. Und das würde ich nicht unterschätzen, diese gemeinsame Geschichte FIBA, NBA, die sich da gerade so ein bisschen herauskristallisiert. Und ich glaube, das nimmt Traktion auf. Also ich bin gar nicht mal sicher, ob es noch so ewig lange dauert, bis da irgendwas passiert.
Ja, ich wäre da tatsächlich ein bisschen zurückhaltender und ich glaube auch deiner Schilderung kann man ja schon entnehmen, wer da der große Löffel und wer der kleine Löffel ist. Ne? Also die NBA ist natürlich derjenige, der da ansagt und nicht ja,
das die
FIBA.
Das ist die Suppenkelle im Basketball.
Genau, es geht um Suppen, richtig. Es ist, glaube ich, nicht so, dass die FIBA, wenn sie tatsächlich eine wahnsinnig große Unterstützung von der NBA genießen würde, jetzt da große Mitspracherechte daran hatte, wie, hätte da, wie das dann gestaltet werden würde. Kann ich mir kaum vorstellen, um ehrlich zu sein, weil die NBA, muss man sich ja vor Augen halten, sind ja nicht irgendwie so ein loser Sportverband, wo dann jemand gewählt wird und wir sind dann auch für die kleinen Vereine vor Ort da und wir müssen schauen, dass der Sport... Nee, die NBA sind 30 Besitzer, 30 Milliardäre, die Teams besitzen. Mhm. Es geht genau um eine Sache und das ist Maximum an Kohle verdienen. Und das bedeutet, dass wenn die NBA hier in Europa, das ist ja auch immer so ein bisschen die Furcht, groß einsteigt, dass dann unser gesamtes System so ein bisschen auf links gedreht werden könnte. Ich sehe das schon durchaus auch so. Ich sehe aber auch gleichzeitig, dass das aktuelle System mit der Euroleague halt auch Mumpitz ist. Ne? Also beides ist schwierig.
Es ist halt, wir brauchen ein einheitliches europäisches Basketballsystem im Bereich der Mannschaftswettbewerbe und wir brauchen, wenn Nationalmannschaften spielen, die besten Spieler im Team einer Nationalmannschaft und nicht ein A, B, C und D-Kader. Das sind die beiden Probleme, die wir momentan haben und die müssen gelöst werden und vor dem Hintergrund werden wir diese Entwicklung beobachten. Doppelspieltag. Yes. Wir müssen zur Gegenwart kommen, denn die Gegenwart ist das, was zählt. Wir haben wieder zwei Spieltage in dieser Woche in der Euroleague und das ist gar nicht so richtig, was ich sage. Es ist zwar offiziell richtig, aber es wird an vier Tagen gespielt, weil ein Spieltag auch auf zwei Tage aufgeteilt ist. Das heißt, also Dienstag, Mittwoch ist ein Spieltag und Donnerstag, Freitag ist ein Spieltag. Insofern kann man jeden Tag bei Magenta Sport Euroleague schauen und die Deutschen, eine kleine Übersicht vielleicht, bevor wir dann nochmal etwas ins Detail gehen, spielen ja sogar in dieser Woche gegeneinander. Mhm. Und das Ganze ist frei empfangbar, weil es nicht hinter der Paywall ist bei Magenta Sport. Das Spiel zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern am Donnerstag um 20 Uhr. Genau, also 19:45 Beginn und Alba gegen Piräus Dienstagabend 20 Uhr und Bayern gegen Mailand auch Dienstagabend 20:45 Uhr und auch das ist im Free, also frei empfangbar bei Magenta Sport. Habe ich alle Termine, du hast mich ja letzte Woche ertappt, dass ich ein paar vergessen habe.
Ich glaube, wir haben alle Termine genannt, außer du möchtest noch so das Geburtsdatum von Sergio Rodriguez hinzufügen oder sowas, das wäre noch so.
Ich könnte das Geburtsdatum von Tyler Dorsey hinzufügen, vergangene Woche derjenige, auf den es ankam bei Olympiakos Piräus, und der spielt eben morgen gegen Alba Berlin, hat am 14. Februar 1996 ist er geboren worden. Also
14. Februar, Valentinstag.
Wow, der hat am Valentinstag Geburtstag, ja. Tyler Dorsey.
Viel Liebe für den Basketball.
Da könnte man eine Rubrik rausmachen, oder? Die unwichtigsten Facts über den Spieler der Woche. Vielleicht.
Ja, okay, Curly. Ich dachte, das wäre ein bisschen interessant.
Ja, nee, also ja. Wer hat noch im Februar Geburtstag und ist The GOAT? Weißt du das genaue Geburtsdatum von Michael Jordan?
Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
17. Februar, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
Okay. Nee, ist jetzt normalerweise kein großer Teil meiner Vorbereitung, um ehrlich zu sein. Geburtstage raussuchen.
Ja, aber pass auf, hast du schon mal ein Spiel kommentiert und verpasst, dass ein Beteiligter Geburtstag hatte?
Diese Saison schon. Oh. Mit dieser Saison schon passiert. Ich weiß nicht mal mehr genau, bei welchem
Spiel. Du weißt nicht mal genau, wer es war.
Ja, bei irgendwem, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal.
Was ist denn mit deiner Devotion?
Irgendwer hatte Geburtstag, was war denn das? Das war bei, ich glaube, das war in München. München gegen, was war in der Woche vor München gegen Gießen? München gegen...
Wow. BBL jetzt, oder was?
Genau, BBL, München gegen...
ich weiß, es gab München gegen Ulm am ersten Spieltag. Es gab Pokal, Moment, München gegen Bamberg. Moment.
München gegen Braunschweig. München gegen Braunschweig. Und bei Braunschweig hatte André Senhal Geburtstag an dem Tag. Und ich hab's verpasst.
Alles Gute nochmal nachträglich. Alles Gute
nachträglich an André. Der ist devoted Zuhörer von Abteilung Basketball.
Ja. Lass wir uns wollen zurück- aber unsere Euroleague nicht, unsere neue Rubrik nicht beenden, ohne dass wir noch auf einen Spieler etwas detaillierter eingehen, der in dieser Woche gegen den FC Bayern München spielt und den wir natürlich sehr herzlich zurück begrüßen in der Euroleague. Manche fragen mich, warum ich nie Turkish Airlines Euroleague sage, sondern immer nur Euroleague. Das bleibt mein Geheimnis. Bayern gegen Mailand. Bei Mailand spielt ein ehemaliger Topstar vom Brose Bamberg. Mhm. Das weißt du natürlich, um wen es sich handelt. um Nicolò Melli. Und der ist wieder zurück in Europa bei Mailand. Und ja, den haben wir im Vorfeld gefragt, dieser Partie, wie es sich anfühlt, jetzt wieder in Mailand zu sein und wieder Euroleague zu spielen. Und ja, das hat er gesagt.
Ja, so, ich bin echt glücklich, wieder in Milano zu sein. Die Organisation ist total anders als vor 6 Jahren, als ich hier war. Die Stadt ist noch schöner, als was ich hier erlebt habe. Aber insgesamt bin ich wirklich, wirklich glücklich, hier wieder in Milano zu sein.
Wie gut spricht der Kerl Deutsch? Eine deutsche Frau. Ja. Und er war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Damals saß er in New Orleans im Lockout. Im Lockdown. Und der spricht unfassbar gutes Deutsch, finde ich, oder?
Ja, und wie gut spielt der Kerl Basketball?
Oh, also, ich habe dich kurz runtergezogen, sorry, weil ich...
Ja, ich meine, jetzt verstehe ich zumindest, auf welche Art und Weise du mich wertschätzt in deiner Liste von
Ich wollte einfach nur den Ton von Nicolò Melli so perfekt wie möglich runterbringen und deine Schneuz-, Furz- und Rülpsgeräusche in der Zeit unterdrücken, das war eigentlich das Ziel.
Ja, die wirklich ständig vorkommen, ne? Also es vergeht wirklich kaum eine halbe Sekunde, ohne dass ich mal wieder ins Mikrofon furze. Ich drehe mich extra um, ich stehe auf und dann furze ich einmal ins Mikrofon. Manchmal drehe ich mich dabei auch noch so wie so ein Dönerspieß für den Surround-Sound.
Es trifft leider sehr meinen extrem flachen Humor. Bitte.
Ja.
Du bist ja dafür da. Du hast selber zugegeben, dass ich zum Lachen gebracht werde bei diesem Podcast. Du hast
ich bin dafür verantwortlich, dich zum Lachen zu bringen, weil basketballtechnisch kann ich nicht mithalten. Aber lass uns kurz über Nicolò Melli bei Armani Mailand sprechen, denn der spielt ja auch wahnsinnig guten Basketball. Hat jetzt in seinen 4 Spielen bisher, war er eigentlich in in 4 der beste Spieler. Auf dem Parkett gegen Anadolu Efes hat er Foulprobleme gehabt, aber jetzt auch wieder gegen Villeurbanne war er, wenn auch nicht in den entscheidenden Szenen ganz am Ende des Spiels, aber über den Verlauf des Spiels wahrscheinlich der beste Spieler bei Mailand, ist unglaublich effizient. Man muss ja auch noch dazu sagen, dass zwischen der Station in Bamberg bei Nicolò Melli ja nochmal mehrere Kapitel an NBA dazwischen waren, also... Du hast es gerade schon gesagt, bei den New Orleans Pelicans, dann gab es letztes Jahr noch einen kurzen Stint bei den Dallas Mavericks. Und ich persönlich, weiß nicht, ob es dir da auch so geht, habe das Gefühl, dass die Reife des Spiels bei Nicolò Melli nochmal ein ganz anderes Level erreicht hat als damals bei Bamberg. Ich habe das Gefühl, dass all diese rauen Kanten, die es damals noch gab, ausgerundet wurden in wirklich einfach Top-Euroleague-Spieler jetzt. Das ist absoluter Top-Spieler.
Ja, im Nachhinein darf man gar nicht drüber nachdenken, wer da alles damals in Bamberg gespielt hat und was aus diesen Jungs geworden ist. Und natürlich, das Duell Bayern gegen Mailand, Dienstagabend 20:45, ist ja nicht nur die Wiederkehr von Nicolò Melli jetzt hier nach Europa oder zu einem deutschen Team, sondern er spielt ja auch gegen seinen Trainer von früher, also gegen Andrea Trinchieri. Und auch dazu hat er sich geäußert.
Ja, so, es wird das erste Mal, glaube ich, dass ich gegen Andrea spiele, nach unserer gemeinsamen Erfahrung in Bamberg. Und es wird natürlich schon anders. Was wir zusammen gemacht haben, was Andrea für mich gemacht hat, ist schon besonders. Und es wird schon so wie besonders, wie so speziell. Natürlich, wir müssen die Spiele gewinnen, ganz genau wie Andrea und Bayern Munich. Aber ja, die 2 Spiele gegen Bayern Munich werden schon anders sein als alle anderen.
In dem Fall war es ein bisschen schade, dass wir nur ein Podcast sind, also nur Audio hier übermitteln können, denn das war auch mit Video ein normales TV-Interview und er hat die ganze Zeit gegrinst dabei bei dieser Aussage. Also das scheint schon etwas Besonderes zu sein für ihn,
gleichzeitig gegen
Andrea Trinchieri zu spielen.
Gleichzeitig wäre das halt für dich wahnsinnig viel anstrengender gewesen, wenn wir mit Video sind, weil dann hättest du wieder mein Video-Feed ausmachen müssen, weil ich sonst immer im Vordergrund vorbeilaufe und furze. Also
Aber ja, ich habe diesmal den Ton oben gelassen und es waren keine Geräusche da. Also insofern habe ich das eventuell auch etwas überinterpretiert.
Man muss ja auch mal kurz über Armani Mailand als Gesamtkonstrukt reden. Also wir haben letztes Jahr gesehen, was die alles erreicht haben in der Euroleague. Diese unglaubliche Serie gegen den FC Bayern Basketball im Viertelfinale. Diese Mannschaft ist im Prinzip im Kern so zusammengeblieben. Und nochmal verstärkt worden. Also gibt es wirklich selten, selbst in der Euroleague, dass es so viel Konstanz gibt in einem Kader, wo man dann noch oben drauf was hinzufügt. Also normalerweise hat man immer ein, zwei der absoluten Leistungsträger, die den Verein verlassen und dann kommen ein, zwei neue absolute Leistungsträger, die dazukommen und dann muss man die erstmal integrieren und es dauert lang. Nicht so bei Armani Mailand. Deswegen sind die auch schon bei 5-0 in dieser Saison, weil die überragend eingespielt sind, wirklich Top-End Talent haben in ihren Reihen. Devon Hall haben sie zum Beispiel noch geholt. Das ist bei denen, also der ehemalige Bamberger letztes Jahr, einfach noch hinzugefügt zu diesem sowieso schon sehr, sehr starken Kader, neben Nicolò Melli auch noch. Also für mich ist das einer der Favoriten auf den Titel. Siehst du das anders, Körny?
Nee, also Dank an in dem Fall Giorgio Armani, muss man sagen. Im Übrigen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei diesen Diskussionen gerade innerhalb der Euroleague, diese Financial Fairplay-Geschichte. Denn ich meine, du hast einen Giorgio Armani, im Übrigen, wie überragend sieht der Kerl aus? Der ist fast 90 und sitzt da im besten Saft und der hat natürlich eine Riesenschatulle, die er aufmacht und da spielt es, ich will nicht sagen keine Rolle, aber eine deutlich geringere Rolle, was die finanzielle Ausstattung angeht, als bei anderen Vereinen. Es gibt dieses Ungleichgewicht, aber das gab es und gibt es eigentlich schon immer. Na, es ist ja immer irgendwo in vielen Bereichen Mäzenatentum dabei im Profisport und die Mailänder profitieren davon, dass sie jemanden haben wie Giorgio Armani, der ein riesen Basketballfan ist oder genauso wie bei Virtus Bologna, der Kaffee frät oder wir haben ja mehrere Leute, die da einfach Geld reinpumpen, weil sie genug davon haben.
Ich finde es schön, dass beide mit ihren echten bürgerlichen Namen hier im Podcast vorkommen. Also Giorgio Armani und der Kaffee frät.
Ich glaube ja, er heißt Zanetti. Aber da möchte ich mich auch nicht für.
Nee, ich würde gern bei der Kaffeefred.
Ja, die Firma heißt Segafredo, deswegen liegt Kaffeefred sehr nah. Genau. Und wurscht, egal, auch wenn übrigens Devon Hall da gar nicht so viel verdient. Der soll da angeblich für einen ganz schmalen, aber für weniger Geld spielen, als man glaubt, weil er einfach die Gelegenheit sieht, dass er seinen Marktwert dort auch noch einmal exponentiell erhöhen kann und natürlich den Weg zurück in die NBA finden kann. Das ist auch immer so eine Sache.
Ja, also wenn es so weiterläuft sportlich bei Mailand, dann könnte diese Kalkulation durchaus aufgehen. Das ist schon ein absolutes Brett, diese Mannschaft, muss man schon ganz klar sagen.
Ja, 5 Spiele, 5 Siege für Mailand, genauso wie für Barcelona. Madrid ist bei 4-1, Moskau ist bei 4-1. Man sagt immer so schön, die üblichen Verdächtigen sind vorne. Kaunas ist bei 0-5 am Ende, die Bayern bei 1-4. Da bin ich auch noch nicht ganz genau sicher, ob bei den Münchnern das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Verletzungen und Rekonvaleszenten hin oder her. Aber ich denke, auf der 5, ob man da nicht doch nochmal neu justieren muss, bin mir nicht jetzt so hundertprozentig sicher.
Es ist halt immer nicht so einfach, da während der Saison nachzurüsten quasi. Ja. Also das sagt sich ein bisschen leichter, als es dann getan ist.
Das stimmt.
Man muss schon sagen, dass letztendlich, und das ist ja, ich habe das Gefühl, über die vergangene Saison ist ein bisschen Revisionist History passiert.
Was
also,
bitte?
Revisionist History, das bedeutet, wenn man sich im Nachhinein einen Sachverhalt anguckt und sagt, ja, es war ja klar, dass es so ausgeht. Also wenn man sich zum Beispiel im Nachhinein die Schlacht von Gettysburg anschauen würde und dann sagen würde, ja, ist ja klar, dass die Konföderierten da verlieren. Also was dachten die sich denn? Ja, das war halt in dem Moment nicht so klar ersichtlich, dass das tatsächlich so passieren würde. Und ähnlich geht es uns, glaube ich, mit dem Bayern-Kader von der letzten Saison. Also habe ich zumindest manchmal den Eindruck gehabt. Denn wenn wir uns ganz am Anfang der Saison erinnern, war es zumindest für für mich überhaupt nicht klar, dass dieser Kader besonders gut zusammengestellt ist. Ich hatte da eher, ähnlich wie bei Ulm diese Saison, viele große Fragezeichen, wo genau die Offensive herkommen soll. Das hat dann irgendwie in so einem magischen Mix funktioniert. Aber im Gegensatz zu Mailand, gerade eben angesprochen, ist bei Bayern halt alles durcheinander geworfen worden. Ne? Also da sind auf fast allen Kernpositionen wichtige Spieler gegangen und neue Spieler gekommen, die da jetzt irgendwie integriert werden müssen. Was mich ein bisschen schockiert, bin ich ganz ehrlich, ist, dass die Defense auf einem ähnlich hohen Level geblieben ist, aber die Offensive so überhaupt gar nicht funktioniert.
So, wie heißt das nochmal?
Revisionist History.
Okay, da fällt mir was ein.
Kona 3. Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie...
Also da du mit der Schlacht von Gettysburg so schnell ums Eck gekommen bist, Basti.
Meine drei Lieblingsschlachten im amerikanischen Bürgerkrieg.
Die drei Lieblingsschlachten weltweit. Nee, die drei Dinge, die aus deiner Sicht Revisionist History sind. Also Dinge, du hast ja ein sehr schnelles Beispiel genannt mit Gettysburg. Da hast du doch bestimmt noch drei parat, wo du im Nachhinein sagen würdest, das war doch von vornherein klar, dass das so ausgeht.
Ja gut, das gibt's ja immer und überall. Also das ist jetzt schwer, da Dinge zu finden, die keine Beispiele dafür sind. Ne? Also
sowas wie die Bundestagswahl zum Beispiel oder dass Laschet verliert, wolltest du jetzt sagen, das war doch klar bei dem Wahlkampf oder zählt das auch schon als Revisionist?
Ja, in dem Fall ist es schon. Also wenn man jetzt den Zeitpunkt nicht direkt vor der Wahl nimmt, sondern vor einem Jahr. Und dann sagt, ja, das war ja dann vor dem Jahr schon klar, dass die Union dieses Mal den Bundestag...
Naja, also vor dem Jahr stand die SPD bei 11%.
Genau, und das wäre Revisionist History. Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Wenn du jetzt sagst, ja das
aber
war
ja... Aber das ist ja doch... Nee, eigentlich ist es doch das Gegenteil, weil es ist ja... Niemand hätte vor einem Jahr gesagt, dass die SPD die Wahl gewinnt.
Siehst du? Und genau das ist ein Beispiel für Revisionist History. Dass du deinen Blick auf Geschichte von den Ergebnissen und nicht von den Voraussetzungen abhängig machst.
Mhm.
Okay, also das gut. ist in der Sportart, die du übrigens neben Basketball, oder Sportart ist vielleicht falsch, aber Poker ist Revisionist History ja ein ganz großes Ding. Also da ist das ja Teil der, also darf das bei erfolgreichen Spielern ja kein Teil der Strategie sein, dass man seine dass man die Art und Weise, wie gut man gespielt hat, abhängig macht von den Ergebnissen und nicht von der Ausgangssituation. Ne? Also wenn du jetzt mit der wesentlich besseren Hand in River gehst und dann wirst du halt gerivert durch irgendeinen Scheiß und du machst jetzt nur davon abhängig, wie gut du gespielt hast von den Ergebnissen dieses Rivers, dann wirst du nie ein guter Pokerspieler werden, weil du dann alle deine Ergebnisse oder deine Schlüsse daraus ziehst, dass jemand halt auf der letzten Hand oder mit der letzten Karte
Hand
getroffen
hat. Genau, also wenn ich weiß, ich bin 60% vorne, dann muss alles, dann muss man das Maximale
Und Revisionist History wäre jetzt, wenn man sagt, wenn dir jetzt dein Poker-Trainer sagt oder mit wem du da zusammenarbeitest, ja, das war doch klar, dass der da das Ass trifft auf dem River. Das war doch klar.
Okay, würde ich sagen, nee, das war nicht klar. Ja, also das ist ja auch nicht klar.
Aber das ist okay. Das wollte ich gerade noch sagen, was uns so ein bisschen mit dem Kader des FC Bayern Basketball passiert ist, glaube ich, in der letzten Saison, dass es sich über die Saison hinweg gemorpht hat in so ein bisschen, ja, also der Kader ist schon so gut, das ist ja auch irgendwie klar, also zumindest habe ich das immer wieder von Leuten gelesen und gehört, das ist ja auch irgendwie klar, dass die dann so gut in der Euroleague sind und so. Nee, war es überhaupt nicht für mich. Ich hatte große Sorgen um die Bayern vor der Saison, ich fand den Kader nicht gut und das hat dann irgendwie zusammen funktioniert und jetzt ist es halt eine neue Situation und man darf nicht von der gleichen... Man darf nicht von dem gleichen sportlichen Erfolg ausgehen, bin ich ganz offen und ehrlich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Kader besser ist diese Saison als letztes Jahr, aber das war halt auch irgendwie Magic in the Air. Ne? Man muss auch sagen, in der ersten Saisonhälfte hatte ich schon den Eindruck, dass die Bayern oftmals nicht so ernst genommen wurden, was sich dann ja ein bisschen verändert hat hinten raus. Auch da haben die Münchner bewiesen, dass sie sich durchsetzen können, aber jetzt werden sie halt ernst genommen und das passiert dann auch.
Thank you. Ja, genau so sieht's aus. Basti hat sich ein bisschen die Zeit vertrieben, während wir hier an einem technischen Problem gearbeitet haben. Also, die Sache ist die, während ich hier noch rumstöpsel, tatsächlich musste ich noch einmal aufstehen, wir haben einen technischen Bock geschossen, wobei ich mich so ein bisschen, also es ist so, dass mein Mischpult abgeraucht ist, während der Aufzeichnung von dem Gespräch mit Karim Jallo. Und das Gespräch ist weg. Basti, ja, es ist weg. Es ist nicht mehr da.
Das ist keine gute Situation. Man wünschte sich, du hättest bei deinem Mischpult mal früher den
Reset-Knopf gedrückt, genau.
Wäre jetzt gut gewesen, wenn du den auf deinem Mischpult gedrückt hättest. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert aktuell.
Ich habe nur sowas hier. Also den Reset-Knopf habe ich tatsächlich nicht. Aber das ist eine Premiere nach 6 Jahren Abteilung Basketball, dass aufgrund technischer Probleme ein kompletter Teil weg ist. Das Gespräch mit Karim Jallo ist weg. Es ist non-existent. Das heißt, wir können ihn nicht nochmal nerven, weil der natürlich in seinem Zeitfenster jetzt gar nicht mehr zur Verfügung steht. Und wir müssen improvisieren, Basti. Du hast schon improvisiert gerade mit an der Gitarre.
Ja, wir hatten auch noch einen halbstündigen Eurocup-Teil, ne, über Ulm und Hamburg. Der ist auch weg.
Wir haben gesprochen über Eurocup, wir haben über Hamburg gesprochen, wir haben über Ulm spielt bei Bologna, Hamburg spielt bei Badalona. Alles weg. Es ist alles weg.
Meine brillante Analyse des Ulmer Kaders.
Deine Analyse des Ulmer Kaders. Wir müssen das alles, wir können es nicht wiederholen, wir können es wiederholen, aber es bringt nichts. Es ist ja nicht mehr die gleiche Dynamik.
Es wäre Quatsch jetzt.
Also es ist tatsächlich passiert, das ist kein Scherz, es ist passiert. Und einer, der uns jetzt hier rausreißen muss, ist der Birdie, unser Experte Alex Vogel. Den rufen wir jetzt an. Und der muss uns jetzt retten. Und der wird natürlich sich kaputt lachen, dass genau mir das passiert ist. Er liebt das, wenn bei mir was schief geht. Und ich hoffe, er geht auch ans Telefon.
Hallo.
Nee, das kann doch wohl nicht angehen. Du hast mir doch gerade geschrieben, du Vollnase.
Hi, hier ist Philipp. Kearney. Wurzdigger.
Ja, pass auf, da gab es auch eine Mail noch, um das noch abzuschließen. Wir sind ja auch auf Mails eingegangen in dem Teil, den es nicht mehr gibt. Um Himmels Willen.
Ja, das ist auch korrekt. Ja. Was wir alles gemacht haben, das war der beste Abschnitt dieses Podcasts, seitdem Frank Buschmann nicht mehr da ist.
Ja, so. Vielleicht sogar. Aber naja, wir haben, mein Gott, das ist so, ich weiß gar nicht mehr, was wir erzählt haben, was jetzt weg ist und was nicht. Jedenfalls gibt es natürlich die Möglichkeit, uns Mails zu schreiben, abteilungbasketball@gmail.com. Und da haben wir Kritik bekommen von Dirk, der sagte, okay, ihr dürft nicht nur Euroleague reden, ihr müsst auch mal über BBL reden, über Oldenburg, über kleinere Vereine.
Ach, stimmt. Ne? Das haben wir auch noch gemacht. Ich habe auch noch den Spieltag zusammengefasst.
Ja, du hast den Spieltag zusammengefasst, genau.
Ja, das mache ich jetzt nicht nochmal. Sorry, Dirk.
So, jetzt kommt der Birdie. Pass auf. Okay, also, Birdie, pass auf. Du bist da, ne?
Ja.
Du bist im Podcast jetzt hier, ne?
Ach so. Dann muss ich freundlich sein.
Ausnahmsweise. Es ist Folgendes passiert und du wirst dich natürlich darüber kaputt lachen, weil es mir passiert ist. Wir haben gerade einen 30-Minuten-Part aufgenommen mit Karim Jallo und der ist weg. Also. Du mieses Stück, du. Und zwar ist.
Wolltest du nicht nett sein, Alex? Also.
Ja, das ist wirklich lustig.
Und wir haben natürlich gesprochen über Eurocup, über Ratio Farm Ulm. Basti hat den Kader kritisiert, weil das und jenes ist. Und Karim hat super nett geantwortet. Es gab einen technischen GAU und diese Datei ist weg.
Ja, ihr habt den doch gerade aufgenommen. Wie kann die jetzt weg sein?
Nee, sie ist bei der Aufnahme ist das Mischpult abgerauscht und dadurch hat es das Mischpult diese Datei nicht mehr gespeichert. Aber die gute Nachricht ist, du bist jetzt der Notnagel, weil du Idiot schreibst mir nämlich gerade, mach dir Heidelberg im Podcast und die Antwort ist, fucking Jahr. Jetzt nämlich.
So läuft es also, okay.
Genau, und jetzt kommt hier, Achtung, noch eine Mail rein. Könnt ihr in eurem nächsten Podcast die Situation in Oldenburg aufgreifen? Schreibt Alexander Supertramp, wenn das mal sein richtiger Name ist.
Alexander Supertramp?
Okay, das machen wir dann gleich auch noch. Wir wollten ja eigentlich über Oldenburg erst dann reden, wenn sie noch drei weitere Spiele verlieren. Jetzt reden wir über einen Kenner der Heidelberger Basketballszene. Dürfen wir dich offiziell so bezeichnen, Birdie?
Logisch, klar.
Ja.
Das trifft dann sogar zu, in dem Fall.
Das trifft in dem Fall sogar zu, ne? Du bist ein Kenner der Heidelberger Basketballszene. Der Verein hat 4 Siege in 5 Spielen. Und du bist auch noch ein überbezahlter Experte von Magenta Sport. Das heißt, diese beiden Dinge vereinen den Kurzschluss in dem Fall, uns zu erklären, warum ist Heidelberg so gut?
Boah, das kurz zu erklären wird, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Du, zur Not schneiden wir es raus oder das Mischpult raucht wieder ab, kann auch sein.
Ich würde mal sagen, Heidelberg steht aktuell gut. Ob sie wirklich gut sind, das glaube ich, Definitionssache, aber da muss man nochmal so ein bisschen abwarten. Also die Mannschaft wurde anfänglich so zusammengebaut, Aufsteiger in der Regel jetzt nicht sonderlich finanzielle Mittel im Vergleich zu anderen Teams, dass du eine Mannschaft beisammen hast, die Athletik mitbringt, die charakterlich gut ist und die sehr, sehr gut verteidigen kann. So, das war der Plan bei der Kaderzusammenstellung und der Plan, der geht bisher sehr gut auf. Und das hat verschiedene Gründe, warum das aufgeht. Das hat zum einen den Grund, dass Heidelberg auf Teams getroffen ist bisher, die im richtigen Moment gekommen sind. Sprich die Ludwigsburger, wo Simon noch nicht dabei war, wo Da Silva, also Heidelberg hat gegen Ludwigsburg zu Hause gewonnen, wo es dieses Da Silva-Theater gab. Dann Gießen, die im Spiel zwei neue Spieler integrieren mussten mit Tate und mit McCallum, dann der MBC, der einfach nicht wach war beim ersten Spiel und. Und das hat Heidelberg exzellent gemacht, weil sie eben sehr, sehr nervig spielen, über 40 Minuten, weil sie, wenn wir aufs Defensivrating schauen, generell auf die Defensive schauen, mit das Beste überhaupt in der BBL bisher aufs Parkett bringen. Auf der anderen Seite steht die Offensive und die ist bisher schlecht. Die ist nicht gut, da fehlt es an Creation, gerade im Pick and Roll, da fehlt es an Ballbewegung. Mit Abstand die wenigsten Assists in der Liga, nur knapp über 12, das ist sehr, sehr wenig. Ganz schwache Quoten, der Dreier fällt noch überhaupt gar nicht. Das heißt, da gibt es große Probleme, aber man hat es eben geschafft, die Spiele über eine sehr, sehr gute Verteidigung zu gewinnen und im entscheidenden Moment ganz, ganz wichtige Plays zu machen. Jetzt steht man bei 4:1, einzige Niederlage in Bamberg. Auch das ist ein Spiel, was man durchaus hinten raus gewinnen hätte können. 6 von 16 Freiwürfen haben da ziemlich wehgetan. Aber insgesamt ist das bisher eine gute Saison, obwohl sogar Verletzungsprobleme dabei waren. Sprich Stockard vor der Saison. Ja, und dann immer weiter. Also Calvin Martin, der lange gefehlt hat. Osasumwen, Osagay, der lange raus war. Also viele, viele Probleme, aber insgesamt hat man das, glaube ich, bisher hinsichtlich Gameplan und Umsetzung dann in den Spielen extrem gut gemacht und steht deshalb bei 4:1, muss das aber natürlich richtig einordnen.
Okay, also so eine Mischung aus guten, glücklichen Umständen, dass auch der Gegner nicht 100% fit ist, Überperformance vielleicht im defensiven Bereich und dem.
Das weiß ich gar nicht, ob Überperformance im defensiven Bereich. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut defensiv zusammenpasst und die diese Defensive auch durchweg spielen kann. Nur haben die Gegner bisher eben nicht die Mittel gefunden, aus verschiedenen Gründen, um dagegen dann auch mal mehr als 75 Punkte zu machen. Also das ist bisher noch keiner Mannschaft, soweit ich weiß, gelungen. Dementsprechend, man muss das auch erstmal nutzen. Ja, also wenn der Gegner was anbietet, muss man das auch erstmal nutzen. Und das haben die Heidelberger sehr, sehr gut geschafft.
Ja. Ja, da sich tatsächlich die Stimmen häufen, die auch eine Erklärung haben wollen, so wie gerade Alexander Supertramp, warum es in Oldenburg nicht läuft, wenn wir dich schon mal in der Strippe haben, hast du genügend Einblick und Analyse Fetzen schon gesammelt, um zu erklären, was das Problem bei Oldenburg ist? Also ich kann mal ganz kurz Alexander Supertramp zitieren, der nämlich in seiner ausführlichen Mail sagt, ich stelle mal die These in den Raum, dass es ein Fehler war, Mahal Basic ziehen zu lassen und das Team wieder um Paulding herum aufzubauen. Man hat einen der talentiertesten Guards der Liga, Sebastian Herrera, der bedauerlicherweise zu seinem zweiten Braden Hobbs verkümmert. Mit ihm und Mahal Basic hätte man eine sehr gute kreative Achse im Spiel. und so weiter und so weiter. Aber ja, klar, der Abgang von Mahal Basic sicherlich ein Faktor, weil er offensiv sehr viel auf sich gezogen hat. Was hat sich in Oldenburg noch nicht so verfestigt, dass die Baskets nochmal wieder erfolgreich im Basketball spielen können?
Ich will vielleicht noch kurz einwerfen, dass ich mich erstmal bei Alex Supertramp bedanken möchte. Ich finde, Crime of the Century war ein wahnsinnig gutes Album. Okay, zurück zu euch.
Ja?
Alles klar. Auf jeden Fall kommen wir zu den Oldenburgern. Also ich glaube, auch da muss man nochmal so ein bisschen abwarten. Ich bin bisher trotzdem sehr enttäuscht, was die Oldenburger angeht, so im Allgemeinen. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie sie spielen. Sie haben mit Abstand die meisten Isolations, also wenn man da mal ein bisschen hinter die Statistik noch schaut, beziehungsweise so ein bisschen tiefer reingeht, haben sie wahnsinnig viel Isolations, die sie spielen. Sehr, sehr viel 1 gegen 1 und klar, sie haben auch unheimlich gute 1 gegen 1 Spieler mit Heidegger, mit was weiß ich, auch Odiasse kann im 1 gegen 1 unterm Korb was machen. Also es sind wirklich viele gute Leute dabei. Aber diese ganzen Puzzleteile, die passen eben noch nicht wirklich zusammen. Also sie haben viele Spieler mit individueller Stärke, aber am Mladen Trijančić ist es bisher nicht gelungen, diese vielen Einzelteile zu einem Team zu formen. Das sind unheimlich viele Spieler, die wie gesagt gut sind, aber deutlich unter ihrem Niveau spielen. Zum Beispiel von Alen Pjanic habe ich viel mehr erwartet. Steht bei 7 Minuten 2 Punkten im Schnitt. Herrera, wie gut war der Typ in Greisheim und was zeigt er jetzt für Leistung? Bennett Hund macht es bisher quotentechnisch nicht gut, aber insgesamt, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich immer einen ganz ordentlichen Eindruck gehabt. Pressy spielt für mich bisher auch keine gute Saison. Holyfield ist eine Enttäuschung. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht der größte Fan von Max Heidegger, auch wenn er fast im Schnitt 20 Punkte macht. Gefällt mir die Art und Weise des Spiels nicht gut. So, also ich habe das Gefühl, er schränkt andere Spieler so ein bisschen ein. Michalak ist nicht der aus dem letzten Jahr. Also super viele Spieler, aber man kriegt es nicht gebacken, sie zu einer wirklich guten Mannschaft zu formen. Sie verteidigen nicht gut, der Gegner trifft fast 50% aus dem Feld, 37% Dreier. Sie haben ganz große Probleme beim Rebound, verlieren das Rebound-Duell im Schnitt mit 4. Sie verlieren den Ball nicht oft, auch das eigentlich relativ typisch für Oldenburg, das ist sehr, sehr ordentlich, aber sie erzwingen auch relativ wenige Ballverluste. Das heißt, es ist so ein gesamtes Problem, was ich dort aktuell sehe. Man hat nachverpflichtet mit Cameron Clark, BBL-erfahrenen Spieler, wieder einer, der unheimlich gut für sich selbst kreieren kann, unheimlich gut.
Genau.
Viel individuelle Klasse hat, aber es fehlt halt insgesamt. Ich sehe da noch kein Team auf dem Parkett und noch kein Team, was eine Identität hat.
Ja, Alexander Supertramp meint auch, dass es Trijančić-Mannschaften noch nie geschafft haben, eine defensive Identität zu schaffen. Man hätte sich früher von Paulding trennen müssen. Er bezweifelt, dass es der richtige Trainer ist. Also da.
Ja, okay. Also da möchte ich vielleicht einhaken. Ich habe schon das Gefühl, dass Oldenburg eine defensive Identität hatte in der Vergangenheit. Diese Identität war halt um ihre eine große defensive Schwäche herumgebaut, das war Rajib Mahal Basic. Und alles andere in dieser, zumindest in den Lineups, in denen er gespielt hat, war dann zumindest in den letzten Jahren so, fand ich eigentlich immer ganz gut eingestimmt. Man hatte halt Mahal Basic, der dann ja auch von zur vorletzten Saison, glaube ich, an Gewicht verloren hat. Hat man dann noch so ein, zwei Dinge hinzugefügt defensiv, dass er ganz selten mal rausgeswitcht hat, ansonsten in der Drop-Defense gespielt hat. Das ist halt an beiden Enden des Feldes aktuell eine komplett neue, das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen hier, dass das ja wirklich eine... Wenn du einen Spieler verlierst, der individuell so gut ist wie Rajib Mahal Basic und dann noch dazu quasi der Eckpfeiler deines ganzen Offensivsystems war, weil wann immer der auf dem Parkett stand, lief die Offense um ihn herum, dann ist es einfach schwerer, das wiederherzustellen. Ich glaube, in dem, was Alex auch gerade schon gesagt hat, dass die so viel 1 gegen 1 laufen, so viel nur für sich selbst kreieren und für keine andere. Und du hast es auch gerade schon gesagt, Birdie. Also Cameron Clark als Nachverpflichtung ist gut und recht. Aber das ist auch wieder keiner, der dir Struktur gibt, sondern das kennen wir ja schon aus seiner Zeit in der BBL. Auch jemand, der nach seinem eigenen Wurf sucht. Die Antwort auf sowas wäre vielleicht eher, dass man einen echten Playmaker nochmal suchen müsste. Jemanden, der sich rein aufs Spiel machen konzentriert. Aber Ricky Paulding, da geht es jetzt nicht nur um den Legendenstatus von Ricky Paulding, sondern der ist auch immer noch ein guter Basketballspieler. Also an dem liegt es mit Sicherheit jetzt nicht. Also widersprecht mir gerne, aber da würde ich Nein sagen dazu.
Naja, was heißt, an dem liegt es nicht? Also auch, das ist eine Legende, keine Frage, in der BBL, aber es ist eben nicht mehr der Ricky Poulding aus den letzten Jahren. Also auch Ricky Poulding hat gut abgebaut und ich glaube, damit hat man jetzt vielleicht in Oldenburg gerechnet, aber er hat nun wirklich extrem abgebaut und ist auch defensiv halt nicht mehr der Poulding, der er mal war vor einigen Jahren. Ja, also auch da ist er unheimlich anfällig geworden. Ich fand es richtig, dass, also ich finde es gut für Oldenburg, dass Mahal Basic nicht mehr mit dabei ist. So blöd das klingt, das war natürlich ein genialer Spieler, der in der Offensive super attraktiv gespielt hat und wo es mega Spaß gemacht hat zuzuschauen. Aber ich glaube, es war schon der Schritt, der richtige, sich, also beziehungsweise, dass Mahal Basic jetzt nicht mehr bei den Oldenburgern mit dabei ist. Nur, also ich glaube auch, die Mannschaft, die hat bis auf den vielleicht fehlenden Point Guard, war interessant, dass man in Pressy noch ein weiteres Jahr gegangen ist, hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man was machen könnte. Aber es ist natürlich traurig zu sehen, wenn so eine eigentlich individuell hochkarätig bestückte Mannschaft das nicht irgendwie auf die Reihe kriegt.
Ja, scheint so ein bisschen der erste Problemfall zu sein in der BBL. Wir werden das in den kommenden Wochen mal sehen, ob sie da ja so ein bisschen sich selber rauswinden können, Basti.
Also ich wollte damit nur sagen, klar ist Ricky Poulding nicht mehr dein Go-To-Guy. Also wenn es noch der Fall wäre, dass er die Nummer 1 Option ist offensiv, dann hättest du natürlich ein Problem, aber das ist er ja nicht mehr. Er ist halt einfach jemand, der jetzt in das System reinpasst offensiv und ja, defensiv seine Schwierigkeiten hat. Ich würde aber auch sagen, dass das in den Jahren, also vor 2-3 Jahren, als Oldenburg richtig gut war, schon der Fall war. Also da hat sich für mich nicht viel verändert in der Zwischenzeit.
Für mich schon. Also für mich hat er dementsprechend schon ordentlich abgebaut jetzt nochmal in den letzten Jahren. Also es ist immer noch auf einem guten Niveau, nur wir sind halt alle einen überragenden Ricky Poulding gewohnt. Und der ist es halt nicht mehr. Also im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel ist es jetzt noch eine kleine Stichprobe. Es sind jetzt 5 Spiele gespielt, deshalb muss man da vorsichtig sein. Aber im Vergleich zum letzten Jahr macht er zum Beispiel 6 Punkte weniger im Schnitt. Also das ist für mich schon ein Unterschied. Und bei schlechteren Wurfquoten auch aus dem Feld von der Dreierlinie. Also ich sehe da schon einen Unterschied, aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem, das stimmt, ja.
Also Alexander Supertramp sagt, Sentimentalität hat im Sport nichts zu suchen. Deswegen hätte man sich früher von Poulding trennen sollen.
Ja, das ist finde ich auch nicht richtig.
Ja, ich habe ja nur zitiert, aber er gibt uns noch 3 Sachen mit auf den Weg. Er heißt übrigens Patrick, der Alexander Supertramp, liebe Grüße. Und zwar, wie man die 3 polnischen BBL-Spieler ausspricht. Tomasz Gielo?
Nee, ich glaube, der heißt nur Gielo, oder?
Ja, nein, er sagt, Gielo. Also Alexander Supertramp sagt, das IE wird getrennt ausgesprochen, also Gielo. Also
Dennis Wucherer, Coach, der Coach von Tomasz Gielo, sagt Tomasz Gielo.
Ja gut, aber ich weiß nicht, ob Dennis Wucherer der polnischen Aussprache mächtig ist.
Ja, ich dachte halt, die haben sich schon mal, also die kennen sich persönlich, vielleicht weiß der, wie der heißt.
Dann geht's um den ehemaligen Topscorer der BBL. Ich würde das gerne aus eurem Mund gehört.
Michael Michalak.
Ja, nee, heißt, wie heißt der Vorname?
Michal Michalak.
Nein. Alexander Supertramp sagt, der Vorname wird Michał ausgesprochen. Michał Michalak.
Okay.
Und Jakub Garbacz, das gerollte R, darf man nicht vergessen. Jakub Garbacz vom MBC. Ich
hab jetzt alle hinbekommen.
Ja, es kommt aus einer langen Piratendynastie, der Name.
Ja, Birdie, dann danke für die Expertisen. Um das noch einmal zu toppen, deine herausragenden Expertisen, gib uns doch vielleicht die 4 Tipps ab in dieser Woche, was unsere Freunde des internationalen Basketballs spielen werden. Du bist morgen bei der Partie Bayern gegen Mailand. Wie geht's aus? Wer gewinnt?
Die Bayern gewinnen.
Okay. Piräus gegen Alba, auch morgen Abend?
Piräus gewinnt.
Badalona gegen Hamburg Towers.
Boah. Badalona gewinnt.
Virtus Bologna gegen Ratio Farm Ulm.
Bologna gewinnt.
Und jetzt das Spiel am Donnerstag. Alba Berlin gegen FC Bayern München.
Also machen wir jetzt aus 4 doch 5.
Ja, wir machen 5, weil das ist sozusagen, das ist ihm aufgefallen, Mist. Aber das Spiel können wir nicht rauslassen.
Boah, da kann man sich nur Feinde machen, egal was man jetzt sagt. Sehr, sehr schwierig.
Also nee, ich glaube, nee. Sehr, sehr schwierig kann ich nicht eingeben hier. Das geht nicht.
Das habe ich von dir. Dieses Umspurbeln und nichts wirklich, da, dass da nichts Inhaltliches bei rauskommt. Ja. Also die Berliner haben sich bisher in der Euroleague besser präsentiert, haben natürlich super zu Hause gegen Fenerbahce gespielt, gegen Baskonia, sich toll zurückgekämpft und auswärts bei Roter Stern mich wirklich überzeugt. Beeindruckt hätte ich nicht gedacht, dass sie das so souverän gewinnen bei einer Mannschaft, die davor richtig gut war. Die Bayern, ich glaube, denen hat der Sieg jetzt in Kaunas sehr, sehr gut getan, in der BBL souverän, zuletzt in Frankfurt. Also die kommen immer mehr, da hat die komplette deutsche Rotation gefehlt. Da wird es natürlich auch noch einige Wochen brauchen, bis sie dann irgendwann bei 100% sind. Also wenn wir mal die Ansprüche der Teams, was die Euroleague angeht, so ein bisschen betrachten, dann ist das in meinen Augen ein Pflichtsieg, auch wenn es die Bayern so nicht sagen werden, für die Münchner. Müsste es ein Pflichtsieg sein, also vom eigenen Verständnis her. Mhm. Allerdings präsentieren sich die Berliner echt gut in der Euroleague. In der BBL war es jetzt am Wochenende nicht ganz so gut. Da haben sie ja zu Hause gegen Göttingen verloren. Mhm. Boah, wenn ich mein Geld wetten würde, würde ich sagen, die Bayern gewinnen knapp.
Okay.
Aber, ja, was sagt ihr denn?
Zu allen 5 Spielen oder nur zu dem einen Spiel?
Ich würde mich nie zu sowas äußern, bist du verrückt.
Wow, also Bayern gegen Mailand, glaube ich, auch eine ganz enge Nummer. Finde ich wahnsinnig.
Ja, da bin ich eher überrascht, dass du
das ja. Da hast du relativ schnell Bayern gesagt, finde ich auch. Also da würde ich... Würde mich nicht wundern, wenn Mailand das gewinnt. Andererseits, alles andere sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass Piräus gegen Alba gewinnt. Ich glaube auch, dass beide Teams im Eurocup, die beiden deutschen Teams, verlieren werden, ihre Auswärtsspiele. Und bei Berlin gegen München, ich weiß, ist schwierig.
Ich sage, Alba geht 2-0 in dieser Woche in der Euroleague. Ich sage, Alba gewinnt bei Piräus und zu Hause gegen den FC Bayern Basketball.
Wow. Ist ihnen auf jeden Fall zuzutrauen. Also, wenn wir auf Bayern-Mailand schauen, ist Mailand natürlich der Favorit. Also, ich bin jetzt kein Sportwetter, aber ich schätze mal, dass Mailand jetzt da durchaus als Favorit in diese ganze Geschichte geht. Mhm. Und trotzdem ist es irgendwann mal Zeit. Also, die waren schon kurz vor der Niederlage letzte Woche gegen Villeurbanne. Da haben sie durch einen Dreier von Devon Hall, Ex-Bamberger, hinten raus gewonnen. Und,
seine einzigen 3 Punkte in diesem Spiel übrigens, fand ich auch faszinierend.
Genau. Ja. Und hab trotzdem super in diese Saison reingefunden bei den Italienern. Mhm. Von daher, vom Gefühl her ist es einfach so ein Ding, was die Bayern jetzt auch mal gewinnen müssen. Die müssen jetzt mal ein bisschen was aufholen von dem, was sie in den ersten 4 Spielen haben liegen lassen, sprich in Kasan und in St. Petersburg. Und das könnte in meinen Augen so ein Spiel sein. Deshalb sage ich Bayern.
Okay. Dann sage ich an dieser Stelle, du warst mehr als einfach nur ein Ersatz für das zerstörte Interview mit Karim Jalloh, Birdie.
Warum ruft ihn doch nochmal an?
Ja, das macht man eigentlich nicht. Also zum einen hat er nicht mehr so viel Zeit und irgendwie ist das, ich will nicht sagen, ich glaube, dass es nicht gut ist. Aber er hat auch gar keine Zeit mehr. Insofern ist es schwierig.
Perfekt.
Ja, dann gute Zeit, viel Spaß morgen im Audidom und bis die Tage.
Ciao, ciao.
Cheers.
Ciao.
So, da hat er uns doch mal auf den aktuellen, alle, die gesagt haben, wir reden zu wenig über Oldenburg und Heidelberg, zack, bumm, paff, kommt direkt die Experteneinschätzung. Mhm. Du klingst nicht sehr überzeugt von der Aktion, aber nein, es war ist schon spannend, was passiert. Also ich finde die BBL sowieso absolut unvorhersehbar. Ich hätte zum Beispiel auch niemals gedacht, MBC, dass die sich da wieder auswärts so hinhängen lassen, komische Geschichte.
Ich habe mir nur gerade überlegt, ob Alex Supertramp sich in Erinnerung an vergangene EWE Baskets Zeiten gedacht hat. When I was young, it seemed that life was so wonderful.
Kannst du Supertramp, hast du was auf der Gitarre drauf?
Das ist keine Gitarrenband.
Gitarrenband, das stimmt. Yeah. Okay, gut. Also ich bin komplett verwirrt. Also tatsächlich, weil ich nicht mehr weiß, was wir genau aufgezeichnet haben.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie lang der Podcast ist. Wir nehmen hier jetzt seit 6,5 Stunden auf ungefähr. Also mittlerweile ist die Sonne einmal aufgestiegen und wieder zu Boden gegangen. Ganze Imperien wurden gegründet und wieder vernichtet in der Zeit, in der dieser Podcast schon läuft. Und es kann aber trotzdem sein, dass der letztendlich nur 40 Minuten lang ist.
Ja, aber Alex hat uns gerettet und Wir können es ja ruhig offiziell sagen. Also unser Experte Alex Vogel, den wir Birdie nennen, ist in Heidelberg bei dem Aufsteiger der offizielle sportliche Berater. Ja, also der macht da ordentlich mit und der kümmert sich um viel. Und das ist auch, das müssen wir gar nicht groß verstecken hier. Wir sind ja froh. Also wir freuen uns ja, dass unser Experte da auch tätig ist und diesen Verein in seiner Heimatstadt, was ja auch noch dazu kommt, entsprechend unterstützt. Also das ist kein Geheimnis, sondern das ist ein offizieller Fakt. Nur weil manche sich verwundern, dass wir immer so rumfrotzeln mit ihm und Heidelberg und wie geht's denn da und du weißt doch alles. Ja, er ist offiziell involviert. So, ja, das war's dann für heute, oder? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Also ich mache jetzt mal einfach Hawaii, weil ich denke, Adelheid, es ist soweit. Das muss jetzt irgendwann ein Ende haben, weil wir nicht mehr wissen, was 2 plus 2 ist gerade.
Ja, 2 plus 2 ist unser Kameraspielstandard, Körny.
Das ja. Heißt,
wenn man alleine moderiert, 2 plus 2.
Das ist wahr, ja. Gut, also, dann würde ich sagen, in dieser Woche Doppelspieltag Euroleague und Birdie schreibt schon wieder, der ist einfach, er ist ein Fakten-Power-Typ. Eurocup haben wir gesagt, Euroleague haben wir gesagt, Courtside Live am nächsten Sonntag, haben wir das auch schon irgendwann verpackt oder haben wir das vergessen oder ich weiß es
ich
auch
weiß,
nicht
mehr. Ich weiß, das war in dem Teil, wo der rausgeflogen ist, haben wir über Courtside Live geredet.
Oh mein Gottes Willen, wir müssen noch sagen, was unser Courtside Live für am nächsten Sonntag ist, sonst wird diese Folge nicht von Magenta Sport bezahlt. Brose Bamberg gegen Alba Berlin, Sonntag 31.10. mit Benny Zander, mit Andy Eichhorst in der Regie, mit Flo Weiß als LDS, mit der Blochwitzerin vor der Kamera, ein Glück.
Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Info jetzt, aber Grüße gehen raus an all unsere Behind the Scenes, Leute.
Und genau, und mit Alex Vogel auch als unseren Experten. Bamberg gegen Berlin, ne? Schon stark. Wo bin ich denn da?
Nicht schlecht,
ich bin in Würzburg. Würzburg gegen Gießen. Überragendes Spiel. Da machen wir richtig Vollgas. Da schieben wir das Courtside-Live-Spiel so richtig mit an. Wo bist du? Du bist, warte mal, lass mich raten, du bist in Crailsheim.
Gut geraten mit Blick auf die Übersicht, die du vor dir hast. Ganz geil, deutlich.
Samstag Crailsheim gegen Braunschweig mit Basti Ulrich an der Gitarre. Nimm die Gitarre mit in die Halle.
Das wär's unter doch keinen mal. Umständen.
Okay, das war's von dieser Stelle. Wir sind. Ich bin mit den Nerven ziemlich am Ende. Und ich möchte mich bei Karim Jallo offiziell entschuldigen. Ich werde ihn gleich kontaktieren. Wir sparen uns das auf für eine nächste Folge und dann kommt der Karim doppelt und dreifach zu Wort.
Okay, gut.
Das war's von hier.
We treat people here with complete respect. This is Germany.